zwischen Hamburg und Haiti. Weiße Pferde, schwarze Stiere, rosa Flamingos. Die Camargue zwischen Rhône und Mittelmeer. Eine Sendung von Florian Huber.
Die Kuhglocken auf der Sumpfweide von Le Sambuc, südlich der Rhônestadt Arles, klingen kaum anders als die auf einer Schweizer Almwiese. Doch die Tiere, um deren bullige Nacken die Glocken hängen, sind das Gegenteil von gemütlichen Bergkühen. Pechschwarz und kraftstrotzend sind sie. Und ihr Haupt krönen zwei mächtige, spitz nach oben geschwungene Hörner. Die Stiere der Camargue leben in fast vollkommener Freiheit im Marsch- und Schwemmland. Niemandem ist es bisher gelungen, sie als Hoftiere zu zähmen. Zu wild sind sie, zu unberechenbar. Sich ihnen zu nähern bedeutet Gefahr. Manch ahnungsloser Reisender hat es schon mit dem Leben bezahlt. Die schwarzen Stiere von Le Sambuc gehören zur Herde des jungen Stierzüchters Frédéric Bon. Er trägt Reitstiefel mit Sporen, grobe Baumwollhosen, ein bunt gemustertes Hemd und einen Zigeunerhut. Das Outfit der Gardien, wie die Cowboys der Camargue heißen. Als erstes öffnet Frédéric an diesem Morgen das Gatter zu einer Weide, auf der ein Dutzend weiße Pferde stehen. Denn nur auf einem Pferderücken kann er es mit den wilden Bullen aufnehmen.
Ich hole jetzt das Pferd, auf dem ich heute mitten in die Stierherde reiten will. Wir nennen diese Arbeit Tri de Bétail. Dabei müssen wir ein paar Bullen vom Rest der Herde trennen für einen Stierkampf. Und das richtige Pferd dafür heißt Indulto.
Indulto bedeutet Begnadigung, ein spanisches Wort aus dem Stierkampf. Die weißen Pferde der Camargue sind kleinwüchsig, robust und kräftig. Und sie lieben das Sumpfland. Bei der Geburt sind die Tiere noch dunkel, fast schwarz. Erst über die Jahre werden Fell und Mähne immer heller. Die weiße Farbe schützt sie vor der sengenden Sonne. Mit seinem Pferd Indulto reitet Frédéric durch die morastige Wiese zunächst zum Hufschmied, der neben dem Pferdestall seine Esse aufgebaut hat. Frédéric hebt kurz die Hufe an. Indulto lässt das entspannt über sich ergehen.
Après, vous voyez des chevaux comme...
Hier kann man sehen, wie abgenutzt seine Hufe schon sind. Das Eisen ist viel zu dünn. Da muss der Schmied ran, sonst geht es durch bis auf die Sohle.
Der Hufschmied klemmt den Fuß des Pferdes zwischen seine Oberschenkel und entfernt die Nägel und das alte Hufeisen. Er schneidet den Huf mit einer Zange und einem Hufmesser zurecht. Dann nimmt er das glühend heiße Eisen aus der Esse. Es dampft und zischt, als er es auf dem Pferdefuß aufnagelt.
Wenn das Horn auf dem steinigen Boden zerbricht, geht der ganze Huf kaputt. Dann lahmt das Pferd. Deswegen ziehen wir ihm besser neue Schuhe an.
Vor 3 Jahren ist Frédéric Bon in die Fußstapfen seines Vaters getreten, von dem er die Viehherden mit den Ländereien am östlichen Rand der Camargue geerbt hat. Sein Vater Jacques Bon war eine Stierzüchterlegende. Das Gestüt mitten im Sumpfland gehört zu den bekanntesten der Region. 30 halbwilde Pferde leben hier, betreut von nur 4 Männern. Der Hufschmied kommt alle 2 bis 3 Monate auf den Hof, denn die Pferde sind als Arbeitstiere fast jeden Tag im Einsatz. Frédéric Bon hat ein großes Erbe angetreten.
Im Süden der Provence liegt das Delta der Rhône. Der wasserreichste Fluss Frankreichs entspringt in den Schweizer Bergen. Nach 800 Stromkilometern mündet die Rhône über 2 Flussarme in der Camargue ins Mittelmeer. Im westlichen Teil dieses Deltas liegt der Fischerhafen Le Gros du Roi, der vor 100 Jahren von italienischen Einwanderern angelegt wurde. Le Gros du Roi ist die Heimat der Krakenfischer. An diesem Morgen tuckert der Dieselmotor der Marine Flo, des kleinen weißblauen Fischerbootes von Jeremy Varga, ungeduldig vor sich hin. Jeremy ist 30 Jahre alt, von athletischer Figur und voller Energie. Heute früh will er unbedingt als Erster in See stechen, denn er steht unter Druck. Viel zu lange mussten er und sein Freund Jean-Louis Malabarre untätig im Hafen herumsitzen. Viel zu lange ohne die Meeresschnecken und Tintenfische, die sie sonst aus dem Mittelmeer holen. Ein teurer Einnahmeausfall mitten in der Hauptsaison. Ein Fall von höherer Gewalt, über den sich Jérémy beim Auslaufen immer noch ärgert.
Seit letzten Mittwoch konnten wir nicht raus, wegen eines Stadtfestes. Die Fischkooperative war geschlossen, da lief gar nichts mehr. Wir konnten also nicht auslaufen. In der Zeit haben die Schnecken unsere Köder weggefressen und sind abgehauen.
Nicht weit von der Küste entfernt, an einer kleinen Signalboje, stoppt Jérémy den Motor. Sofort macht sich sein Kollege Jean-Louis Malabarre, ein sehniger Mann von Mitte 40, daran, die an der Boje befestigte Leine mit einer Seilwinde an Bord zu holen. Meeresschnecken gelten hier in Frankreich als Delikatesse. Die beiden Fischer holen Dutzende von Körben an Bord, so groß wie Fußbälle. Sie sind voll mit hübschen braunen Schneckenhäuschen, die in der aufgehenden Sonne glänzen. Nachdem Jérémy und Jean-Louis alle Schnecken in Gitterboxen geleert haben, füllen sie ihre Korbnetze mit Köderfischen auf. Drei Leinen mit Schneckenkörben kommen zurück ins Wasser. Doch die Meeresschnecken waren nur der Anfang. Weiter draußen machen die beiden Jagd auf ihre Hauptbeute, den Oktopus. Jérémy wirft mit dem Fernglas einen Blick nach Osten, wo gerade die Sonne aufgeht. Dort schaukeln rote und schwarze Fähnchen auf dem Wasser. Sie signalisieren Anfang und Ende ihrer Oktopusleine. Sie dienen auch dazu, dass sich die Marienflot nicht mit den anderen 20 Oktopusfischern aus Le Gros du Roi in die Quere kommt. Jérémy legt den Kippschalter um. Weiter geht es, zu den Tintenfischen. Anders als sein Freund Jean-Louis Malabarre, der sein ganzes bisheriges Leben auf See verbracht hat, ist Jérémy Varga über Umwege auf diesen Fischkutter gelangt, der seinem Schwager gehört. Von seiner Ausbildung her ist er das Gegenteil eines Seemannes.
Ich war früher Gartenbauer. Es war die Leidenschaft meiner Jugend. Mit 20 habe ich aber gemerkt, dass ich auf See mehr verdienen kann. Ich bereue es nicht. Auch wenn es am Anfang echt hart war, mich an das Meer zu gewöhnen.
Nach einer halben Stunde Fahrt aufs offene Meer hinaus erreicht die Marienflot die Oktopus-Fischgründe. Jérémy zieht die Positionsboje mit dem schwarzen Fähnchen an Bord, die den Anfang ihrer Leine markiert. Weil sie so lange nicht mehr rausfahren konnten, haben sich an der Boje hunderte schwarzer Muscheln festgeklammert. Diesen sogenannten Muschelbart hackt Jérémy mit einem scharfen Metallspatel von Boje und Leine ab.
Wenn wir sie 3 Wochen lang nicht einholen, wachsen daran Muscheln in dicken Paketen bis in 10 Meter Tiefe. Und irgendwann säuft die ganze Signalboje ab.
Die beiden Fischer betreiben eine uralte Fischereitechnik, die aus Nordafrika stammt. Sie nennt sich die Peschopo, die Pottfischerei. Die Pötte sehen aus wie Amphoren, sind groß wie Milchkannen und oben mit einer runden Öffnung versehen. In der Antike benutzte man dafür Amphoren aus Ton, heute sind sie aus robustem Kunststoff. Hunderte solcher Pötte hängen in 10 Meter Abstand an einer kilometerlangen Leine, die Pottfischer auf dem Meeresboden auslegen. Mit der Seilwinde holt Jean-Louis Malabarre einen Pott an Bord, klemmt ihn sich unter den Arm und spritzt mit einer Blumenspritze einen Schwall geklorten Wassers in die Öffnung. Sofort plumpst ein leuchtend orangefarbener Oktopus von der Größe eines Medizinballs auf die Decksplanken. Erstaunlich behende versucht er, sich davon zu machen, doch Jean-Louis packt ihn mit beiden Händen und steckt ihn in ein großes Netz an der Kabinenrückwand. Der Trick bei der Peschopo, erklärt Jean-Louis, besteht darin, den Oktopus reinzulegen.
Wir bieten ihm erstmal ein Zuhause. Er richtet sich in unseren Pötten ein, sucht sich Muscheln und versteckt sich vor Räubern. Dann komme ich mit diesem leicht geklorten Reiniger, hopp, ein kleiner Spritzer, das mag der Krake gar nicht. Er fühlt sich bedroht und zack, raus ist er.
3 Stunden lang ziehen sie Krake für Krake aus den Pötten. Etwa in jedem 10. hat sich einer eingenistet. Auf diese Weise kommen Jeremy und Jean-Louis auf 90 Kilo Oktopus. Zusammen mit den Meeresschnecken werden sie dafür in der Fischkooperative um die 1.000 Euro erlösen. Zuvor jedoch müssen sie sich und ihr Boot einer Grundreinigung unterziehen. Die weißblaue Lackierung der Marine Flo ist unter einer braunen Dreckschicht verschwunden und die beiden Fischer sehen aus wie nach einem Schlammbad.
Oktopusfischen ist schmutziger als jede Netzfischerei, weil wir in den Pötten den Schlamm mit hochholen. Der Dreck fliegt dann bis ins Steuerhaus.
Neben weißen Pferden und schwarzen Stieren ist die Camargue berühmt für einen rosafarbenen Vogel, den Flamingo. Im Zentrum des Rhône-Deltas findet er ein Feuchtgebiet mit weiten Brackwasserlagunen. Der Étang de Vacarès ist Nistplatz für hunderttausende Vögel. Das Betreten dieser einmaligen Naturoase ist streng verboten, außer für die Männer vom Camargue Naturpark. Eric Coulet, ein verschmitzter Kettenraucher von Mitte 60, ist der Direktor der Réserve Nationale de Camargue. Seit 40 Jahren wacht er mit seinen Leuten darüber, dass niemand die Ruhe der Tiere stört. Zusammen mit dem Biologen François Escuyer machen sie auf dem 6500 Hektar großen Étang de Vacarès Patrouillenfahrten mit einem kleinen Außenborder. Auf dem salzigen Strandsee, der an keiner Stelle tiefer als 2 Meter ist, haben sie polizeiähnliche Vollmachten, um ihre Vögel gegen Jäger, Touristen und andere Ruhestörer zu schützen.
Wenn sich 50.000 schlafen legen, ist immer der eine oder andere wach. Die anderen können sich darauf verlassen und ruhig schlafen. Diese Zone ist für die Vögel überlebenswichtig.
In Gummistiefeln steigen Eric und François aus ihrem Boot und überqueren eine Landzunge, von der aus sie einen Überblick über das Gewässer haben. Von einer kleinen Anhöhe aus schauen sie mit Feldstechern in alle Himmelsrichtungen. Die Aufgabe der Umweltschützer besteht auch darin, die Vogelpopulationen zu schätzen, ihre Wanderungen und Brutgewohnheiten zu registrieren. Im Camargue Naturpark ist seit 1927 ein einzigartiges Vogelparadies mit 230 Arten entstanden. Die meisten Leute jedoch wollen immer nur einen sehen, den rosa Flamingo. Das ärgert die beiden Vogelschützer, und doch wissen sie genau, was sie an ihm haben.
Der rosa Flamingo ist eben spektakulär. Anders als etwa der Löffelreiher. Der ist weiß und klein. Aber der Flamingo ist ein Türöffner für die ganze Vogelwelt. Ohne ihn würde sich gar keiner um die kleineren scheren.
Der Flamingo lebt hier in einer der größten Kolonien Europas. Jeden Winter teilen sich die 30.000 Vögel in 2 Gruppen auf. Die einen bleiben in der Camargue, die anderen ziehen nach Gibraltar oder Sardinien. Manchmal ist der Winter hier so hart, dass viele Tiere nicht überleben. Über Lagunen und Kanäle reicht der Étang de Vacarès fast bis an die kilometerlangen Dünen der Küste. Ein großer Abschnitt des meist menschenleeren Strandes gehört ebenfalls zum Naturpark. Doch die Küste der Camargue ist in Auflösung begriffen. Eric Collet und François Escuyer vermessen seit Jahren mit elektronischen Peilgeräten die Küstenlinie. Dabei stellen sie alarmierende Veränderungen fest. Das Meer frisst sich immer tiefer ins Land hinein.
Hier wird die Schlacht geschlagen, nicht da drin im Landesinneren. Im Moment verlieren wir stellenweise 20 bis 30 Meter Strand pro Jahr. Ich bin zu alt, um mich davor zu fürchten. In dieser Region wird die Natur bald nicht mehr dieselbe sein. Das geht verdammt schnell.
Thank you.
Wildwest in der Camargue. Die vier Cowboys oder Gardien, die durch das Holzgatter auf die Sumpfweide mit den 250 schwarzen Stieren und Kühen reiten, haben jeder einen langen Dreispitz in der Forst. Heute müssen der Stierzüchter Frédéric Bon und seine Leute einige Bullen von der Herde trennen. Dabei treiben die einen die Herde vor sich her, während die anderen die ausgesuchten Tiere vom Rest trennen. Für diesen gefährlichen Job gilt das Gesetz des Gardien. Bleibe immer auf dem Rücken deines Pferdes.
Auf keinen Fall absteigen. Diese Stiere sind einfach sehr wild. Das Pferd aber ist das dominantere Tier. Mit seiner Hilfe können wir diese Arbeit überhaupt nur machen. Stellen Sie sich uns mal zu Fuß vor, bei diesen riesigen Distanzen. Und wenn es hart auf hart kommt, der Stier ist schneller als wir.
Die älteren Gardien kennen Frédéric noch als den Sohn des großen Vaters, der die Stierzucht angelegt hat. Dass ihr junger Patron nun nicht davor zurückschreckt, bei den schwersten Aufgaben unter brennender Sonne mit anzupacken, bringt ihm Respekt ein. Denn jede Begegnung mit den Stieren ist riskant. Dabei gibt es in der Herde eine klare Rangordnung. Die mit der Glocke sind die Leitstiere. Mit ihrer Hilfe trennen die Männer die jungen Bullen für den Stierkampf vom Rest der Herde.
Die Stiere folgen alle dem Klang der Glocken. Daran orientieren sie sich mehr als an dem, was sie sehen. Das Gleiche gilt für uns. Das Gebimmel sagt uns, wo sie gerade sind.
Juste par le bruit des cloches de les entendre et d'entendre là où ils sont.
Die mittelalterliche Stadtmauer von Egmort umringt mit ihren 10 wuchtigen Toren die Stadt wie eine Festung. Egmort war früher einer der wichtigsten Mittelmeerhäfen in Frankreich. Doch das Meer hat sich über die Jahrhunderte zurückgezogen. Heute bildet ein 6 Kilometer langer Kanal die einzige Verbindung zur Küste. Frédéric Filices ist der Wärter der Eisenbahndrehbrücke von Egmort, die über den Kanal führt. In seinen Händen liegt der Verkehr der ganzen Region. Niemals in seinen 16 Dienstjahren hat er einen Einsatz verpasst. Von seinem Wärterhäuschen aus dockt er gerade die Brücke an die Gleise an.
Jetzt richtet sich die Brücke an den Gleisen aus. Dabei kippt sie auf ihrer eigenen Achse exakt auf Linie mit den Schienen. Die perfekte Gerade.
Die Technik von 1923 funktioniert auf den Zentimeter genau. Die Grundidee der Brücke, sie ist stets offen und geschlossen zugleich. Offen für die Züge und geschlossen für die Schiffe. Oder nach einer Drehung um 90 Grad genau umgekehrt. Diese Drehung folgt einem umständlichen Ablauf. Frédéric öffnet die Messingschlösser an den Gleisen und den Fußgängerketten. Er kurbelt die Bahnschranke für die Autos herunter. Und bewegt schließlich die Brücke mit den Hebeln und Knöpfen im Wärterhäuschen.
Ich bin ja viel rumgekommen mit der Eisenbahn. So eine Brücke habe ich nirgendwo gesehen. Es gibt Drehscheiben für Material, die so ähnlich funktionieren. Aber eine solche Brücke, nein. Ich hoffe, dass sie genauso erhalten wird und dass ich bei ihr bleibe.
Die typische Handbewegung des Brückenwärters von Egmort ist der Griff in die Hosentasche. Dutzende Male am Tag holt Frédéric eine Taschenuhr an der silbernen Kette heraus, um nur ja keinen Zug zu verpassen. Sie war ein Geschenk der Familie, nachdem er seine Armbanduhren immer wieder verloren hatte. Die kleine Taschenuhr ist sein Taktgeber in einer ewig gleichen Routine.
Man muss auf so einem Posten darauf achten, dass man nicht der Monotonie im Kopf zum Opfer fällt. Man muss Abwechslung in sein Leben bringen.
Gegen die Monotonie am Bahndamm hat Frédéric ein ungewöhnliches Mittel gefunden. Während er auf die Züge wartet, bearbeitet er alte Schienen, die ihm die französische Eisenbahn überlässt. Er schleppt sie in den Garten seines Bahnwärterhäuschens neben den Gleisen und macht sich mit Eisensäge, Bohrer und Pfeile an ihnen zu schaffen. Genug Zeit hat er ja. Auf seiner Strecke verkehren am Tag gerade 7 Züge. Frédéric zeigt auf eine rostige Schiene.
Je sais qu'il est réformé.
Sie war ausgemustert und zum Einschmelzen bestimmt. Wenn ich jetzt was Schönes daraus mache, muss sie nicht in den Ofen. Für mich hat das lang gediente Material einen Reichtum, den man nicht geringschätzen darf.
Drei Zentimeter pro Stunde frisst sich seine Handeisensäge durch den massigen Metallblock. Über Monate bohrt und feilt er an einer Schiene, bis daraus ein Kunstwerk geworden ist. Und wenn sie nicht so verdammt schwer wären, hätte er bestimmt schon mehr als nur eine oder zwei Ausstellungen gemacht. Seine Schienenskulpturen sind in der ganzen Region bekannt.
Direkt an die Stadtmauer grenzt die Saline von Aigues-Mortes, ein Netz von Meerwasserkanälen und Becken, Ablaufgräben und Salzfeldern. Die bis zu 20 Meter hohen Salzberge sind die höchsten Erhebungen der Camargue und reflektieren das Sonnenlicht kilometerweit. Doch bis das Salz in der Saline geerntet werden kann, muss es einen weiten Weg zurücklegen. Luc Verne ist als Salzmeister für jeden Produktionsschritt verantwortlich. Seine Arbeit beginnt an der Küste des Mittelmeeres.
Hier fängt alles an. Jedes Salzkorn gelangt von hier aus in die Kanäle. Kommt der Wind von Süd oder Ost, hat das Wasser zu wenig Salz für uns. Bei Nordwind aber, so wie heute, hat es pro Liter 25 Gramm. Das können wir nehmen.
Das Gebiet der Saline von Aigues-Mortes mit seinen Salzbecken und Wasserläufen ist so groß wie die Fläche von Paris. Mitten hindurch leitet ein Kanal das Meerwasser von der Küste zu den Salzpfannen. In seinem hochsalzigen Milieu wachsen Algen, die es rosa färben. Zu den Aufgaben des Salzmeisters gehört es, den Salzwasserstrom zu steuern. Luc macht sich auf den Weg zu den Wassertoren, die über das Salinengelände verteilt sind.
Alors ici je rencontre personne.
Auf diesem Weg treffe ich niemals eine Menschenseele. Dabei fahre ich jeden Tag 200 Kilometer von einem Ende der Saline bis zum anderen, kreuz und quer. Immer der Route unseres Salzwassers hinterher.
Das Geheimnis des Salzmeisters besteht darin, den Wasserzufluss je nach Windrichtung und der Stärke der Sonne zu regulieren. Luc Verne ist ein erfahrener Saunier. Sein raspelkurzes graues Haar kontrastiert vorteilhaft mit dem gesunden Teint, den er der Arbeit an der frischen Salzluft verdankt. In den letzten Stunden hat der Wind gedreht. Der Salzgehalt des Wassers wird zunehmen. Luc weiß genau, welche Wasserschleuse er per Handkurbel wie weit öffnen muss. Mit 500 dieser Wasserpforten steuert Luc Verne von Tag zu Tag exakt die Bewässerung der Salzbecken.
Wenn ich erst nach 10 Tagen auf eine Windänderung reagiere, ist es zu spät. Bei Hitze und Mistral muss ich die Tore öffnen, dann fließt das Wasser schneller. Wenn der Mistral sich legt und ein feuchter Meereswind aufkommt, muss ich es wieder abbremsen.
Weit hinter der Küstenlinie in den morastigen Marschwiesen wachsen Schilfgras und fettes Salzkraut. Es sind die Futterpflanzen der schwarzen Camargue-Stiere, die auf den ausgedehnten Weiden des Stierzüchters Frédéric Bon leben. Mit ihrem unzähmbaren Charakter eignen sie sich nur als Kampfstiere. So sichert ihnen die Tradition des Stierkampfes das Überleben. Frédéric Bon will seine jungen Bullen, die er morgens vom Rest der Herde getrennt hat, heute zum ersten Mal im Stierkampf ausprobieren. Für den Zweck hat er eine eigene Trainingsarena neben den Pferdeställen. Heute kommen die jungen Rasteurs, die Nachwuchstoreros, aus der Stierkampfschule.
Diese Arena hat mein Vater aufgebaut im Jahr 1983.
Darin machen wir unsere eigenen kleinen Wettkämpfe, nur für uns und unsere Besucher. Außerdem können wir die jungen Stiere und Stierkämpfer für die große Arena trainieren. Ich selber könnte nie über so eine Barriere springen wie die Stierkämpfer. Ich züchte lieber Stiere, als vor ihnen herzurennen. Jeder sucht sich halt so seinen Platz.
Frederiks Platz ist hinter der Bande, von wo aus er die Stierkämpfer anfeuert und ihre Volten kommentiert. Die Course Camarguaise ist die südfranzösische Variante des Stierkampfes. Sportlich und unblutig, zumindest für den Stier. Das Risiko liegt auf Seiten der Läufer. Die jungen Männer müssen versuchen, dem Stier kleine Symbole von den Hörnern zu reißen.
Die klassische Mittelmeerküste mit Pinienwald und Karstfelsen findet man im Rhone-Delta nirgendwo. Die Gegend ist flach und eintönig. Doch die zerklüftete Lagunenlandschaft mit Sumpfwiesen und Steppen hat ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Farben. Vieles davon geht zurück auf das Salz, das sich hier in allen Gewässern anlagert und seit der Römerzeit geerntet wird. Eine teure Delikatesse ist das Fleur de Sel, die Blume des Salzes, jener hauchfeine Salzschicht, die sich im Spätsommer auf der Wasseroberfläche absetzt. Es lässt sich nur per Hand ernten, mit Schaufel und Gummistiefeln. Luc Verne, der Salzmeister von Aigues-Mortes, ist unzufrieden. Die Ernte läuft ihm zu schleppend, er treibt seine Leute zur Eile. Er fürchtet den Regen, der die filigrane Struktur des Fleur de Sel zerstören würde. Es braucht viel Hitze und Wind, um den Salzkenner ins Schwärmen zu bringen. Das handgeschöpfte Fleur de Sel ist der Kaviar unter den Salzen und der Stolz des Salzmeisters.
Fleur de Sel besteht aus kleinen glänzenden Kristallen, anders als normales Salz. Wie das glitzert und duftet und knirscht. Beim normalen Salz sind die Kristalle viel gröber. Fleur de Sel dagegen kann man richtig knabbern.
Das normale Meersalz hingegen kristallisiert auf Quadratkilometer großen Salzpfannen zur betonharten Schicht. Zu Luc Vernes Aufgaben gehört es, die Ernte auf diesen industriellen Salzfeldern zu kontrollieren. 280.000 Tonnen Meersalz produziert die Saline von Aigues-Mortes im Jahr. Gewaltige Maschinen lösen wie Mähdrescher die Salzschicht von der Oberfläche und befördern sie auf die Ladefläche von Lastern. Diese Schicht nennt Luc den Salzkuchen. Daran kann er ablesen, ob ihm ein guter Jahrgang gelungen ist. Je dicker, reiner und fester, desto besser. Nachdenklich wiegt Luc einen faustgroßen Brocken des Salzkuchens in seiner Hand.
Seit 34 Jahren macht Luc Meersalz mitten im Naturparadies der Camargue. Über die Ernte freut er sich jedes Mal wie ein kleiner Junge.
Dieses Stück vom Salzkuchen bestätigt unsere Arbeit. Wir wussten bis heute nicht, wie das Salz wird, solange der Kuchen in der Lake auf dem Boden lag. Die Ernte hat jetzt gezeigt, wir haben ziemlich gut gearbeitet.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Weiße Pferde, Schwarze Stiere, Rosa Flamingos, die Camargue zwischen Rhone und Mittelmeer. Eine Sendung von Florian Huber. Es sprachen Anna-Maria Kurizowa, Volker Hanisch, Thor W. Müller, Christian Onschuh, Carsten Krabbe, Uke Bandixen und Martin Tschechnen. Technik Doris Umland, Regie Karin Huxdorf, Redaktion Wolfgang Heinemann. Diese Sendung entstand in Kooperation mit Mare TV des NDR Fernsehens. Und am kommenden Donnerstag berichtet das NDR Fernsehen in der Reihe Mare TV von 20.15 Uhr an über Malta und ab 21 Uhr über Sardinien.
Thank you.